Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Argentinien enteignet den größten Ölkonzern, auch wenn Präsidentin Cristina Kirchner das nicht so nennt.
No es un modelo de estatización.
Dann Durchbrüchlein in Brüssel. Die Schweizer Steuerabkommen mit Deutschland und Großbritannien sind EU-konform. Mein Haus, meine Wohnung, mein Eigentum.
Da verliert der Sonderfall Schweiz etwas an Bedeutung. Wir werden eigentlich normaler und angeglichener an Europa.
Wir werden normaler und vielleicht bürgerlicher. Und wie aus dem großzügigen Stockton ein erbärmlicher Ort wurde.
We have experienced the worst of the worst.
Worst of the worst, eine Stadt kurz vor dem Bankrott in unserem Abstecher nach Kalifornien. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Argentinien hat angekündigt, YPF, die argentinische Tochtergesellschaft des spanischen Ölmultis Repsol, zu verstaatlichen. Dagegen regt sich in Europa Widerstand. EU-Kommissionspräsident Barroso mahnt Argentinien, Investitionsschutzabkommen zu respektieren. Spanien droht mit wirtschaftlicher Vergeltung und Folgen auf diplomatischer Ebene. Auslandredaktor Joe Schelbert.
Illegale Enteignung, feindliche Entscheidung, Ende der Freundschaft. Spanien hat auf die Teilverstaatlichung seiner argentinischen Repsol-Tochter harsch reagiert. Industrieminister Soria kündigte nach einer Dringlichkeitssitzung der Regierung Maßnahmen gegen diese feindselige Geste an, ohne die Maßnahmen weiter zu präzisieren. Ministerpräsident Rajoy will noch heute ans Wirtschaftsforum für Lateinamerika nach Mexiko reisen, wo er, wie es heißt, die spanischen Wirtschaftsinteressen verteidigen werde. Der betroffene Ölkonzern Repsol kündigte an, ein internationales Schiedsgericht anzurufen und verlangte für die Enteignung eine schnelle und angemessene Entschädigung. Argentiniens Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner erwiderte, sie reagiere nicht auf Drohungen. Sie sei Staatsoberhaupt, kein Rowdy. Gestern Abend hatte sie die Repsol-Tochter zum öffentlichen Versorgungsunternehmen erklärt. Es handle sich nicht um eine klassische Verstaatlichung, so Kirchner. Es gehe darum, dem Unternehmen Zeit zu geben, sich zu erholen. Der Ölförderer sei zu wichtig für Argentiniens Energieversorgung, habe aber in letzter Zeit vereinbarte Investitionen nicht getätigt. Argentinien droht eine Energieknappheit, die Produktion sinkt und der Bedarf steigt. Allein im letzten Jahr musste das Land fast 10 Milliarden Dollar für Ölimporte zahlen. Doppelt so viel wie 2010. Die Regierung hatte deshalb Anfangsjahr von den in Argentinien tätigen Ölfirmen verlangt, ihre Produktion zu erhöhen.
Unser Lateinamerika-Korrespondent erklärt diesen einmaligen staatlichen Eingriff Argentiniens. Zuerst aber hat Miriam Knecht andere Meldungen des Tages.
Der Internationale Währungsfonds IWF hat seine Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft für das laufende Jahr leicht angehoben, von 3,3 auf 3,5%. Hingegen rechnet der IWF weiter mit einer leichten Rezession für die Eurozone. Besser dürfte es laut dem IWF aber Spanien und Italien gehen, die zuletzt an den Märkten unter Druck standen. Nach einem Minus im laufenden Jahr soll etwa Spaniens Wirtschaft 2013 schon wieder leicht wachsen. Der IWF warnt in seinem Ausblick zur Weltwirtschaft, die Politik habe zwar Maßnahmen ergriffen, es gebe aber weiterhin deutliche Abwärtsrisiken. Die Gefahren der Verschuldung, vor allem in Europa, seien längst nicht ausgestanden. Die EU-Kommission hat keine Einwände gegen die Steuerabkommen zwischen der Schweiz und Deutschland bzw. zwischen der Schweiz und Großbritannien. Die Verträge würden EU-Recht entsprechen, sagte der zuständige EU-Kommissar. Die beiden Abkommen müssen noch von den Parlamenten gebilligt werden. Die Verträge beinhalten eine Abgeltungssteuer für Gelder, welche Ausländer auf Schweizer Bankkonten deponieren. Am zweiten Tag des Prozesses gegen den norwegischen Attentäter Anders Breivik hat dieser eine 13-seitige Erklärung verlesen. Darin betonte Breivik einmal mehr, dass er die Tötung von 77 Menschen als politische Tat betrachte. Mehrfach zog Breivik Parallelen zwischen seiner Bluttat und Attentaten anderer europäischer Rechtsextremisten. Die Befragung Breiviks soll noch die ganze Woche andauern. Der gesamte Prozess in Oslo ist mit 10 Wochen veranschlagt. Über 1000 palästinensische Häftlinge in israelischen Gefängnissen haben einen Hungerstreik begonnen. Die Palästinenser protestieren damit gegen die, aus ihrer Sicht, demütigenden Haftbedingungen, wie die israelischen Behörden mitteilen. Die Proteste richten sich gegen Leibesvisitationen von Besuchern, nächtliche Zellendurchsuchungen sowie die sogenannte Verwaltungshaft. Bei dieser können Verdächtige ohne Anklage und nur schon aufgrund geheimer Ermittlungsergebnisse in Haft genommen werden. Mehr als 300 Palästinenser sitzen zurzeit in Verwaltungshaft. In Ägypten stehen seit heute mehrere Dutzend Fußballfans vor Gericht. Sie werden für den blutigen Krawall im Stadion von Port Said verantwortlich gemacht. Dabei starben Anfang Februar 74 Menschen. Die Angeklagten erklärten sich für nicht schuldig. Sie wiesen die Schuld der Polizei zu. Nach Spielende waren die Fans des Heimclubs von Al-Masri Port Said auf die Anhänger des Kairoer Clubs Al-Ali losgegangen. Der Fußballprozess hat auch eine politische Dimension, da sich die Al-Ali-Fans an den Anti-Regime-Protesten im vergangenen Jahr beteiligt hatten. Das Zürcher Bezirksgericht hat einen 52-jährigen Pakistaner wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 17 Jahren verurteilt. Der Mann hat vor knapp 2 Jahren seine Tochter in Zürich-Hönk brutal erschlagen. Der Staatsanwalt hatte 20 Jahre gefordert und von einem Ehrenmord gesprochen. Das Gericht folgte im Wesentlichen den Argumenten der Anklage. Der Verteidiger hatte 4,5 Jahre beantragt, da es sich um eine Verzweiflungstat gehandelt habe. Der Mann hatte seine Tochter in der Familienwohnung mit rund 20 Axthieben umgebracht. Die Wintersperre für die Schweizer Alpenpässe dauert noch an. Die Straßen sind unterschiedlich mit Schnee bedeckt. Vor allem die zentralen Übergänge dürften aufgrund der Schneemassen später als in anderen Jahren freigegeben werden, frühestens im Juni. Eine Ausnahme macht der Gotthardpass, dessen Wintersperre soll bereits am 23. Mai enden. Auf den Pässen im Kanton Graubünden liegt weniger Schnee. Die Öffnung der Flüela-, Splügen- und San Bernardino-Passstraßen ist bereits für Anfang Mai geplant. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.200 Punkten. Das ist ein Plus von 1,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.088 Punkten und damit im Plus von 1,3%. Der Euro wird zu 1 Franken 2016 gehandelt und der Dollar zu 91 Rappen 56. Das Wetter. Am Mittwoch ist es wechselnd bis stark bewölkt und vielerorts nass. Dazu gibt es Wind bei rund 12 Grad.
Mal was Neues. Mit der Weltwirtschaft geht's aufwärts. Im Beitrag gibt's da dann allerdings auch das Kleingedruckte dazu. Das Kleingedruckte gelesen hat auch Brüssel, und zwar auf den Steuerabkommen zwischen Bern und Berlin und Bern und London. Und Brüssel hat keine Einwände. Dann, wie die SVP sich durchsetzen will mit einer Obendrauf-Initiative. Wieso sich in der Heldenbar in Zürich nicht immer Heroisches anbahnt oder das gefährliche Sexualverhalten von Schwulen.
Wenn jetzt einer mit einer neuen HIV-Infektion reinkommt in so ein Netzwerk, dann kann sich das HIV extrem schnell in den Netzwerk verteilen.
Dann geht es um die Schweizer, ein einig Volk von Mietern. Falsch, die Wohneigentümer sind im Kommen. Und Desaster im Central Valley, die kalifornische Stadt Stockton am finanziellen Abgrund. Zuerst aber geht's nach Argentinien. Dieser Staat enteignet also kurzerhand den spanischen Ölkonzern Repsol und verstaatlicht dessen Tochtergesellschaft YPF. Die habe zu wenig investiert und zu wenig Öl gefördert für das ölhungrige Argentinien. Ich fragte Lateinamerika-Korrespondent Ulrich Achermann, sind diese Vorwürfe gerechtfertigt?
Vernachlässigt haben die Spanier ganz eindeutig die Produktion von Öl und Erdgas und gleichzeitig haben sie ein Maximum an Dividenden aus diesem Konzern herausgepresst. Der Vorwurf, dass sie ihn ausgehöhlt hätten, ist also nicht ganz unberechtigt. Gleichzeitig mag es auf argentinischer Seite auch Gründe für diese Verstaatlichung geben, die nicht genannt worden sind. Repsol hat vor einiger Zeit gewaltige Vorkommen von Schieferöl und Schiefergas entdeckt. Und solange dieser Konzern natürlich in privaten Händen ist, hätten auch die neu entdeckten Vorkommen dann Repsol gehört und nicht Argentinien.
Spanien will sich das natürlich nicht gefallen lassen, spricht von einem feindlichen Akt und droht mit juristischen Maßnahmen. Kann denn Argentinien einfach so ein Unternehmen verstaatlichen?
Sie haben es jetzt mal gemacht und so einfach geht das natürlich nicht. Es ist Recht gebrochen worden, es sind Investitionsschutzabkommen gebrochen worden, es wird einen Rattenschwanz von juristischen Konsequenzen geben. Aber die Argentinier haben das schon öfters gemacht und auch bejubelt, wenn solche Entscheidungen gefallen sind. Sie haben sich später aber schnell wieder bereut, weil es ist natürlich klar, dass Ausländer unter solchen Voraussetzungen in Argentinien weder investieren werden, noch Technologie verkaufen wollen oder zur Verfügung stellen wollen.
Das heißt, diese Verstaatlichung könnte durchaus kontraproduktiv wirken.
Das glaube ich, und zwar auch, weil die Argentinier überhaupt nicht wissen, wie sie Repsol entschädigen sollen. Da geht es um etwa 10 Milliarden Dollar. Es gibt kein Geld dafür und wahrscheinlich wird man die Zentralbankreserven anzapfen müssen oder sich aus den staatlichen Rentenfonds bedienen müssen.
Aber Argentinien hat offenbar einen so großen Energiehunger, dass da einfach dringend mehr Energie nötig ist. Und ist das auch ein Zeichen für schnelles Wachstum, wenn da so viel Energie gebraucht wird?
Ja, natürlich ist es ein Zeichen für schnelles Wachstum. Argentinien hat in den letzten Jahren ein jährliches Wirtschaftswachstum von 7-8% erreicht. Und die billigen Energietarife haben dieses Wachstum natürlich noch beschleunigt. Jetzt ist allerdings das Ende der Fahnenstange erreicht. Die Regierung hat alle diese Subventionen kürzen müssen und die Bürger stehen jetzt vor Strom-, vor Gasrechnungen, die plötzlich das Sechsfache betragen.
Was hat denn diese günstige Energie ermöglicht in den letzten Jahren? Auch mehr Wohlstand für das Land?
Das hat es ganz bestimmt ausgelöst und die ganze Subventionspolitik hatte ja zunächst auch einen Sinn gemacht. 2001 war das Land verarmt, konnte seine Schulden nicht mehr bezahlen. Dann gab es eine Abwertung und das war eine Vernichtung von Kaufkraft. Also es war nicht ungeschickt, stützend einzugreifen. Nur hat die Regierung dieses Konzept dann nicht geändert, eben auch in Zeiten nicht, in denen die Jahresteuerung schon auf 20% hochgeklettert ist. Und jetzt geht diese Politik nicht mehr weiter, die Kassen sind leer und die argentinische Regierung wird von Sozialkonflikten eingeholt.
Und sucht jetzt nach neuen Möglichkeiten, wie eben diese Verstaatlichung. Ist denn das erst ein erster Schritt? Müssen jetzt auch andere Unternehmen mit einer Verstaatlichung rechnen?
Das glaube ich nicht. Es ging schon darum, im Erdölbereich wieder eine Art Staatsmonopol herzustellen. Und auf der anderen Seite hat Argentinien einfach nicht das Geld jetzt, um weitere Verstaatlichungen durchzuziehen.
Passt denn diese Verstaatlichung in die argentinische Wirtschaftspolitik?
Ja, sie passt zu einem Konzept, das von Improvisation geprägt ist. Leere Kassen bedeuten in der Praxis, dass die Importe eingeschränkt werden, dass man für jede Schraube, für jedes T-Shirt eine Importgenehmigung beantragen muss, die es nur mitunter gibt. Argentinien muss versuchen, Devisen zu sparen und diese Devisen bereitzustellen für die Energieimporte für den Winter, der jetzt bevorsteht.
Christina Kirchner hatte Ende 2007 das Amt von ihrem Mann übernommen. Das Präsidentenamt fiel damals eher durch luxuriöse Kleider als durch ihr politisches Programm auf. Jetzt greift sie sehr selbstbewusst durch, hat offenbar das Ruder übernommen. Täuscht dieser Eindruck oder ist das wirklich so?
Nein, ich glaube, der argentinischen Regierung steht das Wasser bis zum Hals. Das Staatsdefizit ist relativ groß, die Devisenkassen sind leer und man weiß nicht mehr ein und aus. Man muss eben Notmaßnahmen ergreifen, um überhaupt die Energieimporte noch bestreiten zu können. Dass man da einen nationalistischen Ablenkungseffekt braucht und bemüht, das hat in Argentinien eine gewisse Tradition, vor allem wenn die Peronisten am Ruder sind, wie das der Fall ist mit Christina Kirchner.
Ulrich Achermann. Es geht in eine unvertraute Richtung mit der Weltwirtschaft, aufwärts nämlich, schreibt der Internationale Währungsfonds IWF in seinem neuesten Wirtschaftsausblick. Aber, und das sagt der IWF auch, das ist noch kein Grund zur Entwarnung, zumindest nicht in Europa. Aus Washington Wirtschaftsredaktorin Maren Peters.
In der Weltwirtschaft sei es zuletzt zugegangen wie in einer Achterbahn, sagt IWF-Chefökonom Olivier Blanchard.
The world economy has been on what is best described as a roller coaster.
Aber im Moment fahre die Weltwirtschaft gerade wieder nach oben. Um 3,5% werde sie in diesem Jahr wachsen, prophezeit der IWF. Allerdings mit großen regionalen Unterschieden. Grob zusammengefasst, aufstrebende Schwellenländer, allen voran China, wachsen immer noch deutlich stärker als die Industrieländer, wenn auch etwas langsamer als auch schon. Und unter den Industrieländern sieht die Prognose für die USA wieder deutlich besser aus als für Europa. Europa bleibt das Sorgenkind der Weltwirtschaft.
The main risk remains that of another acute crisis in Europe.
Für dieses Jahr erwartet Olivier Blanchard für Europa ein leichtes Schrumpfen der Wirtschaft. Optimistischer als noch im Januar ist der IWF für Italien und Spanien. Sie machten gute Fortschritte bei den Reformen. Das ist überraschend, denn die Risikoaufschläge für spanische Staatsanleihen kletterten zuletzt auf Rekordniveau. Für den renommierten Finanzprofessor Charles Biplosch vom Graduate Institute in Genf ist das ein klares Signal. Spanien könnte als nächstes europäisches Land in die Knie gehen, prophezeit er.
They are next. They are very unfortunately next on the list. It seems that Spain is now leading the way.
Anders als der IWF hält Biplosch die Sparpolitik der Regierung für übertrieben. Sie führe Spanien in die Rezession.
We see that the misguided austerity policies adopted by Spain are dragging Spain into a recession.
Das mache es schwieriger, den Schuldenberg abzutragen und werde Spaniens fragile Banken überfordern. Das Risiko, dass sie vom Staat gerettet werden müssten, sei groß, sagt Biplosch, mit unabsehbaren Folgen für die Stabilität in Europa. Um eine mögliche Ausbreitung der europäischen Krise auf die Weltwirtschaft zu verhindern, will IWF-Chefin Christine Lagarde von den Mitgliedsländern 400 Milliarden Dollar mehr zur Bekämpfung der Krise zusammentrommeln. Finanzexperte Wieplosch ist skeptisch, ob so eine Brandmauer helfen könnte.
I think this expression firewall is a great invention by policymakers, but it's not the solution.
Die sogenannte Brandmauer sei eine schöne Erfindung der Politiker, aber sie sei nicht die Lösung, egal wie hoch sie nun sei. Seiner Meinung nach kann eine Lösung der europäischen Schuldenkrise nicht aus China oder Brasilien kommen, die im Gegenzug für mehr Geld auch noch Ansprüche stellten, sondern nur von der Europäischen Zentralbank.
It makes no sense to give up power to get euros from Brazil or China, because these euros can be produced at no cost by the ECB.
Die EZB müsse nur ihre Notenpresse anwerfen, sagt Wieplosch, ganz so wie die US-Notenbank Fed das getan habe. Erst dann werde sich die Lage in Europa entspannen, ganz so wie derzeit in den USA.
Hinter verschlossenen Türen war es schon länger bekannt, heute sagte der zuständige EU-Kommissar es endlich offiziell. Die bilateralen Steuerabkommen zwischen der Schweiz und Deutschland und der Schweiz und Großbritannien sind EU-kompatibel. In Kraft sind die Abkommen aber noch nicht und die EU-Kommission wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass auch die Schweizer Banken zum automatischen Informationsaustausch übergehen und diese bilateralen Abkommen dann hinfällig werden. Aus Brüssel, Urs Bruderer.
Alle geben sich zufrieden. EU-Steuerkommissar Schemeta sprach von einem Beispiel erfolgreicher Zusammenarbeit zwischen der EU-Kommission und ihren Mitgliedstaaten.
What we did with United Kingdom and with Germany, we carved out all the provisions which are related with EU competence.
Die Kommission habe mit Deutschland und Großbritannien alle Bestimmungen aus dem bilateralen Abkommen herausgenommen, die den Kompetenzbereich der EU berührt hätten. Die Schweizer Regierung sagt, dass für sie der Kerngehalt der Abkommen dennoch gerettet sei. Deutsche oder britische Bürger, die ihr Vermögen auf einer Schweizer Bank anlegen, bezahlen eine Abgeltungssteuer und genießen neu, ganz legal, den Schutz des Schweizer Bankgeheimnisses. Und für die EU-Länder öffnet sich mit dem Entscheid von heute ein neuer Weg, das in der Schweiz liegende Vermögen ihrer Bürger zu besteuern. Wir akzeptieren das Bankgeheimnis, sagen sie, wenn wir ohne großen Aufwand an unsere Steuergelder kommen. Alles in Ordnung also? Nein. Für die EU-Kommission beschreiten die EU-Länder mit diesen Abkommen einen Irrweg.
International developments recognize more and more the idea of automatic exchange of information.
Der internationale Trend gehe in Richtung des automatischen Informationsaustauschs, so Steuerkommissar Schemeta. Beim Informationsaustausch würden die Schweizer Banken etwa dem deutschen Fiskus nicht eine anonyme Abgeltungssteuer schicken, sondern alle eben gerade nicht anonymen Informationen über das Vermögen ihrer deutschen Kunden. Die EU-Kommission und viele Experten halten das für die wirksamste Maßnahme gegen Steuerflucht. Scemeta möchte im Namen aller EU-Länder mit der Schweiz über den automatischen Informationsaustausch verhandeln. Doch dazu braucht er ein Mandat aller EU-Länder. Und das blockieren seit Jahren Österreich und Luxemburg, die einzigen EU-Länder, die selber noch nicht zum automatischen Informationsaustausch übergegangen sind. Scemeta will weiter Druck machen.
It's very difficult to understand. In this difficult economic situation,
es sei nur schwer zu verstehen, dass die EU-Staaten sich auch in diesen Krisenzeiten nicht einigen könnten auf eine Entscheidung, die es ihnen endlich erlauben würde, ihre Steuern einzutreiben. Nur eben, auf Steuereinnahmen, die ihnen derzeit entgehen, hoffen auch die Länder, die mit der Schweiz ein bilaterales Abgeltungssteuerabkommen unterzeichnet haben. Nächstes Jahr sollen die Abkommen in Kraft treten. Davor müssen sie von den nationalen Parlamenten gutgeheißen werden. In Deutschland muss auch noch die Länderkammer zustimmen. Dann erst kann sich zeigen, ob die Abkommen die erhofften Steuereinnahmen produzieren. Und dann erst lässt sich abschätzen, wie lange sich die Schweiz mit solchen Abkommen dem Trend zum automatischen Informationsaustausch entziehen kann.
Norwegen machte sich auf Schlimmes gefasst. Heute konnte sich der Massenmörder Breivik erklären am zweiten Prozesstag in Oslo. Doch von einer Show des Angeklagten war nichts mehr zu spüren. Vielmehr entlarvte sich dieser selbst, meint unser Korrespondent Bruno Kaufmann.
Widersprüchlich, absurd und vor allem sehr, sehr verunsichert. So trat der Attentäter von Oslo und Utøya heute im Osloer Gerichtssaal auf. Dabei erhielt der 33 Jahre alte Massenmörder am Vormittag schon fast eine goldene und damit auch sehr umstrittene Gelegenheit, seine Sicht der Dinge darzustellen. Während mehr als einer Stunde verlas Breivik eine Rede, in der er sich als letzter Retter des Abendlandes präsentierte, dem das spektakulärste Attentat in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg zu verüben gelungen sei. Gleichzeitig räumte er ein, dass ihn niemand verstehe und er gar nicht der Täter, sondern ein Opfer dieser ganzen Geschichte sei. Die zunächst eingeschlagene Verteidigungslinie des einsamen Retters verließ der gleiche Breivik jedoch Minuten später, als er betonte, dass eine große Mehrheit der Menschen seine politischen Überzeugungen teile und er unter anderem darauf hinwies, dass in der Schweiz eine Mehrheit gegen den Bau neuer Minarette gestimmt habe. Als dann am Nachmittag die Befragung des Attentäters durch die Staatsanwaltschaft einsetzte, brach Breivik förmlich ein und erklärte plötzlich, dass das Massaker auf der Ferieninsel Utøya nur eine, Zitat, Notlösung gewesen sei, da es ihm mit der Autobombe nicht gelungen sei, die ganze norwegische Regierung in die Luft zu jagen. Erstmals räumte er zudem ein, dass er Mitgefühl für die Opfer und deren Angehörige auf Utøya spüre, um dann aber gleich hinzuzufügen, dass er wieder gleich handeln würde. So demontierte sich Anders Behring Breivik heute selbst. Was bleibt, ist das Bild eines Massenmörders ohne jeglichen menschlichen Kompass, dem es im letzten Sommer gelang, eine menschliche Katastrophe ungeahnten Ausmaßes zu verursachen. Und der mit seinen wirren Ideen letztlich sehr alleine dasteht.
Mit dem Bericht von Bruno Kaufmann ist es 18.24 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter in die Zürcher Heldenbar, in die eigenen vier Wände und ins Central Valley. Zuerst aber in die Schweizer Politik. Die Ausschaffungsinitiative der SVP konnte einen Erfolg feiern. Doch das ist schon anderthalb Jahre her. Bisher ist nicht bekannt, wie der Bundesrat die verlangten Verschärfungen umsetzen will. Jetzt macht die SVP Druck. Sie droht mit einer zweiten Ausschaffungsinitiative. Die will den Behörden vorschreiben, wie die erste umgesetzt werden soll. Die Probleme mit dem Völkerrecht sind damit aber nicht gelöst. Das zeigt der Beitrag von Inlandredaktor Raphael von Matt.
Die SVP ist unzufrieden. Es geht ihr bei der Ausschaffungsinitiative alles viel zu langsam vorwärts. Dazu SVP-Präsident Toni Brunner.
Es wurde zwar einmal eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die hat verschiedene Varianten präsentiert, aber jetzt ist Funkstille. Und eineinhalb Jahre nach der Abstimmung über diese Volksinitiative nichts mehr zu hören, das kann die SVP nicht tolerieren.
Deshalb hat die Partei nun eine zweite Initiative ausgearbeitet. Diese ist konkreter formuliert und will die Delikte für die Ausschaffung gleich in der Verfassung verankern. So will man dem Bundesrat Beine machen.
Die SVP wird diesen Vorschlag auch als Druckinstrument dazu verwenden, dass jetzt Bundesrat und nachher auch Parlament endlich aktiv werden bei der Umsetzung dieser Initiative.
Die SVP spricht von Verschleppung und von Missachtung des Volkswillens. Davon könne keine Rede sein, sagt Christine Stähli, Sprecherin des Justizdepartements.
Es gibt grundsätzlich keine Fristen für die Umsetzung einer Initiative und ich glaube, man kann diesbezüglich jetzt auch nicht davon sprechen, dass wir hier langsam sind. Die Vernehmlassungsvorlage sollte demnächst kommen. Man arbeitet in absolut normalem Tempo.
Die Vorschläge des Departements Sommaruga sind also fast fertig. Trotzdem prescht die SVP jetzt vor. In ihrer neuen Initiative verlangt sie, dass gewisse Delikte wie Mord, Vergewaltigung, aber auch Einbruch und Diebstahl automatisch die Ausschaffung zur Folge haben. Gerade dieser Automatismus sei problematisch, sagt der ehemalige Direktor des Bundesamtes für Justiz, Heinrich Koller. Das Völkerrecht verlange nämlich, dass eine Ausschaffung zwingend überprüft werde. Koller hat im letzten Jahr die Expertengruppe geleitet, die 4 Umsetzungsvorschläge für die Initiative präsentierte. 4 Vorschläge, weil sich die Initianten und die Rechtsexperten nicht einigen konnten. Auch die neue Initiative der SVP löse den Umsetzungskonflikt nicht, so Koller.
Keines der anstehenden Probleme wird dadurch effektiv beseitigt. Man ist auf die Argumente der Völkerrechtskonformität von unserer Rechtsordnung überhaupt nicht eingegangen. Man löst auch die Probleme des Vollzugs nicht. Das wird auch mit der neuen Umsetzungsinitiative nicht behoben.
Die SVP fordert, dass die Ausschaffungsinitiative möglichst wortgetreu und strikt umgesetzt wird. Dagegen pochen die Experten des Bundes darauf, dass die Initiative nicht gegen das Völkerrecht verstößt. Diese Quadratur des Kreises ist auch mit dem neuen Druckmittel der SVP nicht einfacher geworden.
Auch wenn wir nicht mehr so viel davon hören und lesen, AIDS bleibt ein Problem. Die Zahl der Neuansteckungen bei den Heterosexuellen ist zwar rückläufig, aber unter Schwulen breitet sich die Infektion wieder aus. Das Bundesamt für Gesundheit reagiert darauf mit einem Aktionsmonat jetzt im April, entworfen von Mitgliedern der Schwulenszene. Wie das in der Praxis aussieht, Inlandredaktor Sascha Buchbinder hat es sich angeschaut.
So eingängig, so einfach war AIDS-Prävention in den 80er Jahren. Aber das Leben ist nicht immer einfach. 25 Jahre später wissen alle, wie wichtig Gummis sind. Eigentlich. Trotzdem stecken sich noch immer Menschen mit HIV an. Sogar wieder mehr. Zeit für neue Töne. Heldenbar, Silke, Zürich. Schmuckloser Raum, langer Bartriesen und Männer, Männer, Männer. Wer allein hierher kommt, wird es nicht lange bleiben. Im Garten der Bar, beim Grill, Hans-Peter Waltisberg. In der Hand eine Bratwurst. Als Instrument im Kampf gegen AIDS. Das klingt komisch, ist ihm selbst ein wenig peinlich.
Ich staune selber, ja. Es ist einfach eine lustige Aktion.
Hans-Peter Waltisberg arbeitet bei Checkpoint, einem Gesundheitszentrum für Männer. Und sein Anliegen ist wirklich ernsthaft.
Das muss sich etwas ändern. Die letzten 5-6 Jahre sind Neuansteckungen unter Schwulen massiv angestiegen. Wenn es so weitergeht, haben wir in 8 Jahren doppelt so viele HIV-positive Schwule wie jetzt.
Die Wurst in seiner Hand ist eine Art Köder. Die Wurst gibt es gratis gegen einen Gutschein. Zum Gutschein kommt, wer bereit ist, sich wieder mit dem leidigen Thema AIDS zu befassen. Raphael Berchtold macht vor, wie das geht. Der junge Checkpoint-Mitarbeiter steht beim Eingang, spricht einen Besuch an, der schnell begreift.
Aha, also ich habe noch etwas davon in diesem Fall.
Du hast auch etwas davon, ganz genau. Also heute zum Beispiel heute Abend in der Heldenbar. Du kannst gratis Bratwurst essen, kannst günstig in Kleiderläden kommst du rüber, günstige Haarschnitte. Also ganz viele Geschäfte und Läden machen bei dieser Aktion mit.
Ja. Ein neuer Ansatz für die Aufklärung, entwickelt und verbreitet von Männern aus der Schwulenszene. Neu ist die Idee, Gutscheine zu verschenken, gestiftet von schwulen Unternehmen. Neu ersetzt eine App fürs Handy das Faltblatt. Wer die App installiert, muss Fragen zu seinem Liebesleben beantworten. Analsex, Oralsex, mit oder ohne Gummi? Nach den Fragen bringt das Programm Vorschläge für eine Selbstverpflichtung, beispielsweise einen Monat auf Analsex verzichten oder nur so viel trinken, dass der Filmriss ausbleibt. Eigentlich wüssten die Schwulen längst, wie wichtig Gummis wären, sagt Hans-Peter Waltisberg, aber manchmal setze das Hirn einfach aus.
Offenbar findet Sex ohne Gummi statt und das ist eine Realität.
Die neue Kampagne akzeptiert diese Aussetzer. Sie versucht nicht, Schwule zu besseren Menschen zu machen. 300.000 Franken lässt sich der Bund die Kampagne Break the Chain kosten. Gut 5.000 Männer haben die Telefon-App bereits heruntergeladen und versprochen, im April ihren Beitrag zur AIDS-Prävention zu leisten. Die Situation heute in der Schwulenszene, 60% der festen Beziehungen sind nicht ganz so fest. Erhebungen zum Schwulensexleben zeigen,
dass sie relativ kleine Netzwerke haben, wo sie mit mehreren Männern parallel Sex haben. Wenn jetzt einer mit einer neuen HIV-Infektion reinkommt in so ein Netzwerk, dann kann sich das HIV extrem schnell in den Netzwerk verteilen.
Mit dem Programm Break the Chain sollen diese Infektionsketten unterbrochen werden. Die Kampagne will diese kleinen Netzwerke erfassen, die Mitglieder auf HIV testen, sie beraten. Das ist ungewohnt und führt rasch zu Missverständnissen, wie das Gespräch von Raphael Berchtold zeigt. Prompt muss der Berater klarstellen.
Wir geben keinen Freipass, um nachher ohne Quick. Wir sagen einfach, was die Tatsache ist. Oder?
Ja.
Wenn sie es sowieso wieder machen wollen, dann sagen wir einfach, okay, das und das sind die Risiken. Und so sieht es einfach aus. Oder?
Natürlich war es einfach, als das Bundesamt für Gesundheit noch einfach verkündete, ohne Dings kein Bums. Aber die beiden jungen Männer da hinten, die eng umschlungen die Bar verlassen, die sehen nicht aus, als hätten sie jetzt noch ein Ohr für Mahnungen.
Sascha Buchbinder war in der Heldenbar in Zürich. Noch nie haben so viele Menschen in der Schweiz in ihren eigenen vier Wänden gewohnt, 4 von 10 Personen. In der Statistik ist das dann unter Wohneigentumsquote registriert und die erreicht damit einen Rekordwert. Das hat die Immobilienberatungsfirma Wüst und Partner errechnet. Jetzt ist das zwar im internationalen Vergleich immer noch wenig, aber politisch und gesellschaftlich könnte die wachsende Zahl von Wohneigentümern Folgen haben. Klaus Ammann.
Hauptgrund für den eigentlichen Wohneigentumsboom der letzten Jahre sind die tiefen Hypothekarzinsen. Da ist aber noch mehr, betont Robert Weinert, Immobilienexperte von Wüst und Partner.
Einerseits die Zuwanderung aus dem Ausland. Es sind viele verhältnismäßig wohlständige Personen in die Schweiz gekommen, die sich Wohneigentum leisten können. Ein weiterer Grund ist der gestiegene Wohlstand allgemein in der Schweiz.
Konkret sind die Löhne rascher gestiegen als die Kaufpreise für Wohnungen und Häuser. Immobilien haben zudem einen guten Ruf als Geldanlagen. Und dann gäbe es noch den emotionalen Grund, sagt der Chef des Hauseigentümerverbandes Ansgar Gmür.
Wenn man das Eigentum hat, eigene 4 Wände, wie es so schön heißt, dann ist man wirklich zufriedener. Also es kann einem niemand vertreiben. Das ist doch das Schöne.
Was heißt es aber für eine Gesellschaft, wenn sie aus immer mehr Wohneigentümern besteht? Politgeograf Michael Herrmann stellt fest, dass Eigenheimbesitzer politisch anders denken als Mieter.
Es ist zumindest interessant zu sehen, dass wenn wir die Vox-Daten, also die Abstimmungsanalysen anschauen, dass Leute mit Wohneigentum, mit Hauseigentum deutlich bürgerlicher orientiert sind als Leute, die in der Miete leben. Und man könnte jetzt daraus schließen, dass wenn jetzt mehr Leute Wohneigentum haben, dass auch die bürgerliche Haltung in diesem Land sich noch weiter verbreiten würde.
Das müsse aber nicht zwingend so sein, sagt Michael Herrmann.
Das kann sehr wohl so sein und es ist wahrscheinlich auch so, dass wenn sich jetzt die Wohneigentumsquote ausdehnt, dass eher einfach diese Wohnform in neue Milieus dringt, dass heute eben auch nicht nur klassisch bürgerliche Milieus, sondern vielleicht auch urbane, linksliberale Milieus plötzlich Wohneigentum haben und nicht unbedingt die Mentalität ändern.
Allerdings, politische Vorlagen, die konkret das Wohneigentum fördern wollen, sind in letzter Zeit zwar regelmäßig gescheitert, aber immer knapper, so Herrmann.
Und wenn das jetzt so weitergeht, wenn plötzlich eine Mehrheit Wohneigentümer wäre, dann könnte das schon sein, dass in diesen spezifischen Fragen dann eher quasi das Selbstinteresse obsiegt und dass die Wohneigentümer eher dominant werden und dass andere Mehrheiten zustande kommen.
Nach wie vor ist die Schweizer Wohneigentumsquote im internationalen Vergleich aber tief. Das hängt damit zusammen, dass hierzulande Mietwohnungen relativ günstig und in gutem Zustand sind. Schweizer Mieter haben sich so eingerichtet, wie es andernorts nur Wohneigentümer können. Dabei profitieren sie auch von typisch schweizerischen Zweckgemeinschaften. Reich und Arm fahren zusammen Tram, man benutzt gemeinsam ein Auto und Mieter teilen sich die Waschküche. Traditionen wie letztere geraten mit der steigenden Wohneigentumsquote allerdings ins Wanken. Noch einmal Politgeograf Michael Herrmann.
Ich denke schon, dass diese Spezifika der Schweiz, dass diese etwas an Bedeutung verlieren, wenn wir jetzt auch verstärkt Richtung Wohneigentum gehen. Und man sieht auch, diese Spezialität der gemeinschaftlichen Waschküche ist eher am Zurückgehen. Also ich denke, da verliert der Sonderfall Schweiz etwas an Bedeutung. Wir werden eigentlich normaler und angeglichener an Europa.
Und die Zahl der Wohneigentümer wird weiter wachsen. Theoretisch könnten sich rund 70% der Schweizer Haushalte Wohneigentum leisten. Immobilienexperte Robert Weinert rechnet aber nicht damit, dass sie alle bald tatsächlich kaufen.
Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind dafür jetzt nicht unbedingt gegeben, dass wie beispielsweise in asiatischen oder osteuropäischen Ländern Wohneigentum aktiv gefördert wird, sondern jetzt speziell überlegt sich ja auch der Bundesrat, ein bisschen stärker zu regulieren, damit es nicht zu einer Immobilienpreisblase kommt. Und das sind eigentlich dann eher Entwicklungen, die dann wieder gegen eine Steigerung der Wohneigentumsquote sprechen.
Die Mieter behalten in der Schweiz also vorläufig die Oberhand, wenn auch immer knapper.
Klaus Ammann. In den USA geht es langsam wieder aufwärts. Die Wirtschaft wächst, die Arbeitslosenrate sinkt, die Konsumenten sind zuversichtlicher als auch schon. Trotzdem, überwunden ist die Krise nicht. Vor allem Gemeinden leiden zunehmend unter Finanzproblemen. Besonders schlecht steht Stockton da, eine Stadt im Central Valley in Kalifornien mit 300.000 Einwohnern. Im Moment laufen Verhandlungen mit den Gläubigern. Scheitern diese, wäre Stockton die bisher größte Stadt in den USA, die Konkurs anmelden muss. Max Ackermann war dort.
In der Krisenstadt Stockton kann es außerordentlich angenehm sein. Gregory Basso empfängt mich in der gediegenen Umgebung des Brookside Country Clubs.
We're in the city of Stockton, on the north side, and we're sitting at a country club, which is in a gated community, beautiful golf course, and it's surrounded by other beautiful neighborhoods.
Sein größtes Problem sei zu entscheiden, ob er an einem Wintermorgen auf dem Golfplatz die Sonnenbrille brauche oder nicht, verkündete der pensionierte Abfallunternehmer vor 2 Jahren auf einem YouTube-Film, der ihn zu einer lokalen Berühmtheit machte.
I mean, I have to get up in the morning debating whether to wear my sunglasses or not in February.
Stockton war kurz zuvor von der Wirtschaftszeitung Forbes Magazine zur erbärmlichsten Stadt der USA gewählt worden, wegen der hohen Arbeitslosigkeit, der ins Bodenlose fallenden Liegenschaftspreisen und der rekordhohen Zwangsversteigerungen. Seither sind auch noch die öffentlichen Finanzen eingebrochen. Die Stadt Stockton steht vor dem Bankrott, aber Gregory Basso kriegt das nur am Rande mit.
Well, I read about it. So I'm aware that this city has financial problems. They have to cut back.
Er habe natürlich über die finanziellen Schwierigkeiten der Stadt gelesen, dass Dienstleistungen gekürzt werden müssten und so weiter. Und er fände es gut, dass die Probleme nun angepackt würden. Ein paar Kilometer vom sattgrünen Rasen des Golfplatzes entfernt nehmen das die Leute weit weniger locker. Ein Passant beklagt die Verelendung in der Innenstadt von Stockton.
You're seeing graffiti, etching, garbage, transients hanging out in the corner,
Schmierereien an Mauern und Abfall auf den Straßen. Dazu immer mehr Bettler und Landstreicher. Die Stadt sei zweigeteilt, sagen auch die Jungs, mit denen ich am Rande eines Basketballfeldes spreche.
Stockton's kind of divided into this lower economy and then this upper middle class economy. You know?
Dort die Reichen, hier die Armen. Oder etwas drastischer ausgedrückt, im Norden die Weißen, im Süden die Braunen. Die Braunen, das sind die Latinos. 4 von 10 Einwohnern in Stockton haben Wurzeln in Lateinamerika. Viele sind als Erntehelfer oder Bauarbeiter ins kalifornische Central Valley gekommen und haben es hier zu einem bescheidenen Wohlstand gebracht. Die Agrarhandelsstadt Stockton entwickelte sich in der Hochkonjunktur zur eigentlichen Boomtown, hat heute 20% mehr Einwohner als noch vor 10 Jahren und profitierte lange von einer fieberhaften Bautätigkeit. Umso dramatischer dann der Absturz, als vor 4 Jahren die Bau- und Immobilienblase platzte.
We have experienced the worst of the worst. We've got the high unemployment. We're at 19% right now.
Die Wirtschaftskrise habe Stockton noch schlimmer erwischt als all die anderen, klagt Bürgermeisterin Ann Johnston. Das Resultat sei noch immer 19% Arbeitslose, am zweitmeisten Zwangsversteigerungen im Land und gleichzeitig massiv fallende Steuereinnahmen. Die Stadt musste Kurzarbeit einführen und Personal abbauen. Trotz steigender Kriminalitätsrate wurde fast jeder dritte Polizist entlassen, denn die Stadtkasse ist praktisch leer.
We are heading toward falling off the financial cliff, so to speak, because we are close to running out of cash.
Stockton ist gewiss Opfer der Wirtschaftskrise, aber die Stadt hat auch selber kräftig am Loch mitgeschaufelt, in das sie dann gefallen ist.
Stockton was a little bit more aggressive than other cities in terms of taking on obligations.
Stockton habe etwas aggressiver in eigene Projekte investiert als andere Städte, sagt Jeff Michael, Wirtschaftsprofessor an der University of the Pacific in Stockton, und die Stadt sei auch ein klein bisschen großzügiger gewesen mit ihren Angestellten. Das ist milde ausgedrückt. Stockton hat in den letzten Jahren mit mehreren ambitionierten Bauprojekten massiv Geld verloren und gleichzeitig vor allem Polizisten und Feuerwehrleute fürstlich entlöhnt. Ein junger Polizist, frisch ab Polizeischule, verdient in Stockton über $80,000, doppelt so viel wie ein Primarlehrer. Schon mit 50 kann er sich pensionieren lassen, mit 90% des zuletzt verdienten Lohnes, was nicht selten über $150,000 ist. Die Stadt bezahlt ihren Pensionierten sogar weiter Krankenkassenbeiträge, nächstes Jahr erstmals mehr als für die aktiven Angestellten. Damit ist Stockton ein Extrem, aber kein Einzelfall. Das Wall Street Journal schätzte jüngst die ungedeckten Verbindlichkeiten der Gemeinden für die Pensionskassen ihrer Angestellten auf über $4 Billionen. Das sind 4'000 Milliarden Dollar. Droht da die nächste Mega-Finanzkrise? Professor Michael will nicht ganz so schwarz sehen.
Local governments are in trouble. That's true.
Klar seien viele Gemeinden in Schwierigkeiten, aber eine Kaskade von Bankrotterklärungen erwarte er nicht. Einzelfälle allerdings schon. Diese Einzelfälle scheinen sich aber zu häufen. Vallejo in Kalifornien, Harrisburg, Pennsylvania, Jefferson County, Alabama und weitere Gemeinden und Bezirke haben Konkurse bereits hinter sich. Große Städte wie San Jose, San Diego oder die Automobilhochburg Detroit sind nicht weit davon entfernt. Überall im Land schaut man dieser Tage ganz genau, wie Stockton seine Probleme angeht. Gegenwärtig mit einem Mediationsverfahren, um im letzten Moment doch noch den Konkurs vermeiden zu können.
We can't cut services anymore. We feel the employees have borne the brunt of our situation.
Unsere Dienstleistungen können wir nicht weiter kürzen, beschwor Gemeindeverwalter Bob Dice jüngst die Teilnehmer an einer Orientierungsversammlung in Stockton. Die Angestellten haben auch bereits mehr als genug geblutet und Steuern erhöhen, das geht politisch nicht. Was bleibt, sind Konzessionen der Gläubiger.
What's left are other creditors, and so we would like to talk to them.
Im Klartext, die Rentner müssen auf ausgehandelte Privilegien verzichten, was verständlicherweise Proteste auslöst.
These people have come out here to let you know that they're going to vote and they're going to put you out of office.
We got millions of dollars in these banks around here. We are nowhere close to bankrupt.
And they need to stop blaming current and retired city employees. We didn't make this mess.
Scheitern die Verhandlungen, geht Stockton noch diesen Sommer in Konkurs als bis jetzt größte Stadt der USA. Die Gläubiger riskierten dann noch mehr zu verlieren, sagt Bürgermeisterin Ann Johnston, und der gute Ruf der Stadt wäre für lange dahin. So oder so sehe sie derzeit noch kein Licht am Ende des Tunnels.
Frankly, we don't see a light at the end of the tunnel here.
Es werde wohl noch Jahre dauern, bis der Wirtschaftsaufschwung auch Stockton erreicht habe. Jedenfalls den größten Teil von Stockton, denn oben im Norden der Stadt war ja gar nie so recht Krise.
Stockton's a great place to live, fantastic quality of life.
Gregory Basso jedenfalls könnte noch lange von der hohen Lebensqualität in Stockton erzählen, aber jetzt muss er los.
I got tea time.
Er packt seine Golftasche und marschiert zum Tee. So heißt der Abschlagsort auf dem Golfplatz.
Ein Weißer auf dem Grün. Das war ein Beitrag aus Kalifornien von Max Ackermann. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Judith Huber, für die Nachrichten Daniel Hofer, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.